Sehr schön. Ihr Lieben, wir haben jetzt Zeit, Gottes Wort zu hören. Wir stehen am Rand eines schwierigen Jahres. 2023 war für viele von uns auch schwierig. Ein Jahr, das angsteinflößend war, jetzt mit dem zweiten Krieg. So viel heizen, nur noch mit dem Waschlappen sich waschen und was nicht alles. Also da war viel Unsicherheit, aber unser Herr ist gut. Und wir durften das erste Jahr unserer Gemeindegründung miteinander genießen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für alle Leiter und Mitarbeiter des ICB. Wir haben mittlerweile über 80 Leiter und Mitarbeiter. Gebt ihnen auch nochmal einen ganz großen Applaus. Amen. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke an euch. Wir haben durch eure Liebe, durch euer Christsein gelebt im Alltag, durften wir seit Beginn dieser Gemeinde 30 Menschen taufen in den Tod und die Auferstehung Jesu. 20 davon waren ehemalige Muslime. Das ist großartig. Das ist nicht ich, sondern das seid ihr durch euer Zeugnis, dass ihr einfach das Christsein auslebt in eurem Alltag, durch eure Freude, durch eure Liebe. Das ist das Geheimnis auch unserer Gemeinde. Und ich habe schon gesagt, danke auch für eure Großzügigkeit, für die Armen in dieser Welt, für die Nöte. Wir haben seit Beginn dieser Gemeinde 28.000 Euro gesammelt für die Syrien-Erdbebenopfer und für die Kinder von Pastor Bill. Das ist großartig. Viele, viele Christen, die die Losungen lesen, falls du nicht weißt, was die Losungen sind, das ist eine Erfindung von Zinzendorf, das war ein Erweckungsprediger, und er hat eine erweckliche Gemeinschaft gegründet, die Herrenhuter. Die haben viele endlose Missionare gesandt in die ganze Welt, und sie hatten eine unendliche Liebe in das Wort Gottes, weil sie der Überzeugung waren. Du kannst praktisch jeden Tag die Losungen lesen, du kannst auch online lesen, und sie wurden diese Losungen wie Lose unter Gebet ausgesucht. Für jeden Tag gibt es einen Bibeltext aus dem Alten Testament und einen Lehrtext aus dem Neuen Testament, und die Brüder haben auch eine Jahreslosung für das kommende Jahr 2024 gezogen. Viele, viele unserer Brüder und Schwestern in Deutschland, aber auch in anderen Nationen, werden an der Jahreswende über diesen Vers nachsinnen, Gott zu sich sprechen lassen. Und ich möchte lesen aus Gottes Wort, Jahreslosung für 2024, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich lese nochmal aus meiner sehr geliebten Elberfelder, gesegnet ist, wer Elberfelder hat, nicht wahr? Alles bei euch, oder ich kann auch übersetzen, man haben kann, ach ja, ja, das ist ja sowieso klar, ne? Sowieso selbstverständlich, wir sollen alle ein bisschen mehr Liebe haben in 2024, das ist doch eine gute Idee, ne? Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen, das ist so ein schöner Wunsch, so, den man sich so als, kennt ihr so Silvesterversprechen, ja, kennt ihr das, ne? Ja, im neuen Jahr werde ich nicht mehr so viel rauchen, nicht wahr? Das hält dann 3 Stunden. Oder nicht mehr so viel trinken, nicht wahr? Das ist so ein schöner Silvesterspruch. Aber tatsächlich, wenn wir heute etwas tiefer einsteigen in das Wort Gottes, dann werden wir erkennen, dass dieser Vers ein unglaublich starker, ein unglaublich powervoller Vers ist. Denn allein fängt es schon an mit dem Wort geschehe. Alles geschehe in Liebe. Hier ist das griechische Wort Genesto, und es ist verwandt mit dem griechischen Wort Genesis. Genesis ist das erste Buch der Bibel, die Schöpfungsgeschichte. Das heißt, hier wird gesprochen von dieser Schöpfungskraft Gottes. Das heißt, alles, was wir tun, es soll geschehen, und es geschieht durch die Schöpfungskraft Gottes. Hier ist also nicht der Appell an unsere Ethik. Nun sei doch mal ein bisschen lieb zu deinem Nachbarn. Oder tu doch alles mit mehr Liebe, sondern hier ist die Verheißung und auch die Empowerment von Gott. Egal was wir tun, es wird in Existenz gebracht. Paulus schreibt, schreibt diesen Vers im Korintherbrief. Er schreibt einen Brief an die Korinther. Dieser Brief ist entstanden aus einer Not, aus einer Notsituation. Er sagt, ihr lieben Korinther, ich gebe euch ein neues Programm, ich gebe euch eine neue DNA. Ihr solltet Liebe zu eurem Gemeindeprogramm machen. Warum? Erstens, weil es eine Sache der Identität ist. Weil Gott Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 16. Zweitens, es sollte eure Visitenkarte sein. Kirche wird nicht erkannt in der Welt anhand ihrer großen Gebäude, anhand ihrer großen Finanzen. Klar, haben wir heute das als Zeugnis gesagt, aber das ist nicht die Visitenkarte der lebendigen Kirche Gottes, sondern Jesus betet im Hochamt 17, ich bete dafür, dass sie eins seien, damit die Welt erkennt, dass Christus der Gesandte Gottes ist. Das ist ja hochaktuell in einer heutigen Zeit. In einer heutigen Zeit, wo Hunderttausende aus der Kirche austreten wegen Missbrauch, Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch in der Kirche, Lieblosigkeit der Kirche. Und drittens, Liebe ist nicht ein Gefühl. Wer das denkt oder immer noch glaubt, Liebe ist nur eine Emotion, eine Romantik, die wir uns nicht leisten können, der hat den biblischen Begriff von Liebe nicht verstanden. Liebe ist ein Band, das uns geschenkt wird in unserer göttlichen Garderobe. In Kolosser 3, Vers 14 gibt es diese göttliche Garderobe, die wir geschenkt bekommen durch die Taufe. Und die Liebe ist ein starkes Band, ein starker Gürtel, der uns zusammenhält. Es gibt die Geschichte von einem jungen Mann, der zu einem Pastor geht und er sagte, Herr Pastor, ich habe mich verliebt in meine Freundin, wir wollen jetzt heiraten. Und der Pastor sagt, warum willst du denn deine Freundin heiraten? Ja, weil wir uns so gut verstehen, bin ich glücklich. Und er sagt, der Pastor, du bist noch nicht bereit, du sollst auf keinen Fall heiraten, weil du liebst sie nicht. Und er sagt, wow, wieso, ich habe doch gerade erzählt, wie verliebt ich bin. Und dann sagt der Pastor, das ist keine Liebe. Denn Liebe ist nicht, wenn wir dankbar sind, dass unsere Freundin so schön ist, dass wir so schön kommunizieren können oder so schön harmonieren können. Denn irgendwann kommt dieser Punkt, wo man nicht mehr gut harmonieren kann. Wo man sich vielleicht nicht mehr unterhalten kann, weil einem die Worte fehlen, weil einfach die Krisen des Lebens einen so durcheinander geschüttelt haben. Liebe bedeutet, ich liebe dich, trotzdem du Dinge hast, die mir nicht gefallen. Das ist Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl. Für unsere Postmoderne ist dieser Gedanke fremd, weil wir sehr stark uns identifizieren in der Postmoderne. Ich bin das, was ich fühle. Ich bin das, so wie ich mich fühle. Das bin ich. Ich definiere meine Identität selber. Im Alten Testament haben wir einen Befehl, der uns aneckt, der uns aufstößt, der uns sogar ärgerlich macht. Im 5. Mose 6, Verse 4 und 5 finden wir das Schma Israel, das Glaubensbekenntnis eines monotheistischen Juden. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, euer Gott ist der Herr, euer Gott allein, Echad. Und dann geht es weiter, und du sollst, und jetzt kommt der Befehl, der uns so ein bisschen ärgerlich macht, und du sollst den Herrn. Meine Frau, als sie mich geheiratet hat, hat gesagt, oh Schatz, ich bin so glücklich, dass wir christlich verheiratet sind. Ich sage, warum? Ja, die Bibel befiehlt mir nur, ich brauche mich nur unterordnen, du musst mich lieben. Wow, ja. Das heißt also, Liebe ist eine Entscheidung. Und zwar mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wow! In der griechischen Mythologie, da fürchtete man die Götter. Das geht. Du kannst auch deinen Chef kannst du fürchten, aber ihn zu lieben, das ist eine Überforderung. Für unsere Seele ist es eine Überforderung. Es ist ein schwieriges Gebot. Ja? Und eigentlich ist es ein unmögliches Gebot. Wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, wenn wir die Bibel als Standard nehmen für unsere Identität, dann ist die Bibel manchmal sehr, sehr, sehr negativ und sehr, sehr entmutigend, oder? Geht euch manchmal auch so? In Römer 3, Vers 10 hält uns Gottes Wort einen Spiegel vor. Unsere humanistische Seele, unser Herz, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Wow. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens. Sagst du, ja, Mario, hier spricht's von der Welt. Nein, nein. Hier spricht's von dir, von mir. Wir sind in unserem Herzen verloren. Da ist nichts Gutes in uns. Das ist die Tür zur Seligpreisung. Das ist die Tür zur Bergpredigt. Wer die Bergpredigt verstehen will, muss seine eigene Verlorenheit anerkennen. Muss erkennen, selig sind die, die so tolle Christen sind. Nein, selig sind die, die arm sind von Gott. Wir sind bei Jesus. Ich brauche Gott, um zu lieben. Und denen sagt er, ihr sollt alles in Liebe geschehen lassen. An die Korinther, was für eine Gemeinde. Ne? Hast du auch schon früher, als du junger Christ warst, da habe ich immer gesagt, ich möchte so werden wie die Urgemeinde. Amen. Ja, hast du es auch mal gesagt, oh, ich möchte so gerne werden wie die erste Gemeinde. Ja, wirklich? Wenn du die Korintherbrief mal durchliest, vielleicht hast du ihn mal studiert, was für eine Gemeinde. Auf der ganzen Linie versagt. Alles, was Liebe angeht, oder besser gesagt Lieblosigkeit. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet, sie sind sehr ähnlich. Eine internationale Hafenstadt, eine Gemeinde, die alle Schichten der damaligen Klassen umfasste, alle Nationen, alle Religionen, ehemalige Religionen, das waren alles Christen geworden. Judentum, Heidentum. Und in Kapitel 1 lesen wir, diese Gemeinde war geprägt von Parteisucht und Spaltung. Streit. In der ersten Gemeinde der Liebe. Dann fleischliche Gesinnung, Kapitel 2. Mangelnde Gotteserkenntnis. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht das an, was des Geistes ist. Unfähigkeit zu unterscheiden, Geistliches von Fleischlichem. Kapitel 5. Akzeptierte Sünde in der Gemeinde, nicht in der Welt, in der Gemeinde Sünde, die sogar abgesegnet worden ist. Geschwister zogen sich gegenseitig vor den Kadi, vor das Gericht. Kapitel 7, Ehescheidung. Kapitel 8, Rücksichtslosigkeit über Menschen, die ihren Glauben anders ausleben wollen. Ja, was machen wir mit denen, die jetzt vielleicht demnächst kommen und Kopftuch tragen, mit denen, die vielleicht kein Schweinefleisch mehr essen? Wir haben einen Geist des Respekts. Diese Gemeinde nicht. Kapitel 9, Götzendienst. Kannst du dir das vorstellen? Dann Abendmahl, in dem die Reichen sich betrunken haben, Geistesgaben. Und in dem Mittelpunkt des Kapitels 12 und 14, was finden wir in Kapitel 13? Das hohe Lied der Liebe. Das hohe Lied der Liebe wurde für eine Gemeinde geschrieben, die absolut auf der ganzen Linie lieblos war. Leugnung der Auferstehung, Kapitel 15, gab keine Sünde, die es in dieser Gemeinde nicht gab. Wow! Das heißt, herzlich willkommen in der Realität. Wenn dieser Vers unser Leitvers ist und wir das menschlich erfüllen wollen, alles, was wir tun, mit Liebe zu tun, ich sage dir, wenn wir das aus eigener Kraft tun, werden wir auf der ganzen Linie versagen. Das heißt also, wir müssen tiefer ansetzen. Es geht hier nicht um deine Liebe, um meine Liebe, um menschliche Liebe. Das Griechische ist ja immer so reich und jeder weiß, wer Greckung gemacht hat, das ist Kopfschmerz pur. Es gibt drei griechische Worte für unser eines Wort Liebe. Der Grieche kann mit drei Worten das Wort Liebe aussprechen. Das erste Wort ist Eros, die gewalttätige Liebe. Dann gibt es Philos. Philos, die menschliche Liebe. Die Profitliebe. Wenn du mich liebst, liebe ich dich auch. Wenn du mir was gibst, gebe ich dir auch etwas. Ne? Das ist Philos, die bedingte Liebe. Ich liebe dich nur, wenn. Und das dritte ist die Agape, die göttliche Liebe, die bedingungslose Liebe. Ich liebe dich trotzdem. Du so bist, wie du bist. Ich liebe dich bedingungslos. Das ist die Liebe, die Christus uns vorgelebt hat. Die Liebe, dass er sogar für seine Feinde gebetet hat. Es ist die Jesusliebe in Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Hier ist Jesus, der zu seinen Jüngern spricht. Der Stärkste, wer ist der Größte? Ne? Wow, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Ne? Das war nicht immer einfach für Jesus. Willkommen in der Gemeinde, nicht wahr? Alle diese Jünger haben ihn verlassen. Alle haben sie ihn allein sterben lassen. Sie haben ihn verraten. Und Jesus liebt sie. Trotzdem, Jesus Liebe, Agape Liebe. Das heißt, wenn hier steht, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, dann ist das kein Appell an deine Eros oder an deine Phileo-Liebe. An meine Liebe, meine, deine Liebe wird scheitern. Unsere menschliche Liebe ist so wie dieses Streichholz. Lange nicht mehr benutzt, aber es war ja Weihnachten, nicht wahr? Wenn meine Liebe entflammt, deine Liebe entflammt, ist es so wie dieses Streichholz. Und menschliche Liebe kann leidenschaftlich sein. Ja? Liebst du auch leidenschaftlich? Es gibt sogar über 300 Fälle von häuslicher Gewalt im Monat, wo Menschen sogar umbringen aufgrund ihrer menschlichen Liebe. Menschliche Liebe flackert auf für eine Zeit, für einen Moment und dann verlischt sie. Und wird weggeworfen. Kennst du solche Liebe? Menschliche Liebe. Bei unserem letzten Grillfest habe ich mir einen Gasanzünder gekauft beim Heimwerkermarkt. Ja, das ist eine tolle Sache. Weil brauchst du nur, kennst du mit dem man gesprochen hat und da Feuer gemacht hat, ne? Ich weiß nicht, tagelang und dann ein Klick. Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Das Gute ist an diesem Grillanzünder, du kannst ihn stundenlang brennen lassen. Wenn du so ein Griller bist wie ich, habe ich nicht so viel Erfahrung mit Grill, ne, dann, und du kannst die Kohle nicht anzünden, hier, das ist die Lösung. Grillanzünder ist ein anderes Mittel für Feuer. Streichholzer verbrennen. Das Ding brennt stundenlang. Aber es hat einen Gastank hier unten, den kann man auswechseln. Ja. Gott lädt dich ein zu seiner Liebe, zu der Agape-Liebe. Diese Liebe hast du nicht von Natur aus. In deinem Herzen ist nur diese menschliche Liebe, die verbrennt, die zu nichts Nutze ist. Für eine Zeit lang flackert sie auf, dann schmeißt du sie weg. Gott lädt dich heute ein, am Brink, am Grenze des neuen Jahres, seine Liebe zu empfangen. In Kolosser 3 wird dir dieses Kleid der Liebe geschenkt. Das Band ist ausgegossen in unser Herzen. Römer 5, Vers 5. Nun, wie kommt diese Liebe in mich hinein? Wie kann ich 2024 meinen Tank mit göttlichen Liebe auffüllen? Das erste habe ich schon gelernt. Es kommt nicht aus mir. Es ist ein Geschenk Gottes. Ja, aber ich muss diesen Tank immer wieder neu auffüllen. Und wir, so ich bin immer noch oldschool, ich bin 40 Jahre lang Christ, früher haben wir mal gelernt, durch die drei goldenen Gs, ganz einfach zu merken, drei goldene Gs, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Das sind die drei Dinge, wie ich meinen Tank immer wieder neu auffüllen kann im neuen Jahr, Gottes Wort zu lesen. Gottes Wort ist nicht nur eine Informationsquelle. Gottes Wort möchte zu uns sprechen durch sein Wort. Da heißt es dann in Jesaja 49, Vers 13, selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, ich werde dich niemals vergessen. Ich habe deinen Namen in meine Hände geschrieben. Wow. Wenn ich Gottes Wort lese, ich werde manchmal aufgeladen mit der Liebe Gottes. Lies Gottes Wort. Zweitens, Gemeinschaft. Gemeinschaft so wichtig. Im neuen Jahr. Mach es dir zu einer Gewohnheit, eine Kleingruppe zu finden. Wenn du noch keine Kleingruppe gefunden hast, melde dich bei uns. So wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir regelmäßig die Versammlungen besuchen. Warum? Weil wir brauchen einander. Durch Corona und auch durch die Postmoderne sind wir so sehr stark, ja, ich brauchte nur einen Fernseher anschalten, nur on demand gucken. Nein, nein, es gab einen Pastor, der hieß Lloyd-Jones, der sagt, das Wort Gottes ist nur stark, wenn es in der Gemeinschaft gelesen wird. Ja, wir brauchen auch einander. Weißt du, dass ich euch auch brauche als Pastor? Ich bin keine Insel. Leute sprechen zu mir und ermutigen mich und Leute sollten auch zu dir sprechen. Als ich noch Jugendpastor war, und dann, das war für die alle peinlich, das war totenpeinlich, aber so peinlich, nee, wir wollen nicht prophezeien. Alle Shampoo-Haltung, ne? Wisst ihr, wie Shampoo-Haltung im Gebet, keiner hat was gesagt, nicht wahr? Und dann habe ich einen gezwungen, ich gesagt, du sagst jetzt, was Gott dir gesagt hat. Ach nee, Mann, das ist so peinlich, nee, das bestimmt nicht von Gott. Ich sage, egal, sag's. Ja, ich habe den Eindruck, ich weiß aber nicht, ob das von Gott ist. Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Na gut, war nicht so toll. Ne? Dann haben wir die Jugendstunde beendet. Hinterher kommt zu mir ein anderer Jugendlicher und sagte, weißt du was, Mario? Heute hat Gott zu mir gesprochen. Echt? Wow, was passiert? Ja, ich war so enttäuscht von Gott. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn du heute nicht in der Jugendstunde zu mir sagst, ich liebe dich, dann werde ich den Glauben verlassen. Aber heute hat Gott zu mir gesprochen. Wow. Habe ich gesagt, das ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir Freunde haben, die uns ermutigen, die uns auch helfen, die Liebe Gottes immer wieder aufzuladen. Gebet. Es ist so wichtig, dass wir beten. Slogan, zuerst Gebet. Jesus ist unsere Rüstung. Wir werden die Waffenrüstung Gottes durchbeten, an jedem Abend. Ich lade euch schon jetzt ganz herzlich dazu ein. Gebet ist so wichtig, dass wir dauernd beten. Also ich hatte mal mit einem gesprochen auf der Straße, dem ich eigentlich das Evangelium erzählen wollte, aber er hat mich nur beleidigt, nicht wahr? Naja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und ich mochte den nicht. Ne? Und ich habe für ihn gebetet. Und indem ich gebetet habe für ihn, floss die Liebe Gottes durch mich. Es ist so wichtig, dass wir beten, selbst für unsere Feinde beten. Gott erfüllt uns mit seiner Liebe. Nun, das ist Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Aber Jesus möchte auch, dass du 2024 diese Liebe freilässt, dass du diese Liebe rauslässt aus deinem Leben. Aber uns geht es oft so, wie dieses Ehepaar, die goldene Hochzeit feiern. Sie sitzen am Frühstückstisch, er wie immer hinter der Zeitung, schaut seine Frau nicht in die Augen und sie sagt, Schatz, wir feiern heute 50. Jahrestag. Und ich fühle mich nicht geliebt von dir. Und er sagt, wieso fühlst du dich nicht geliebt von mir? Ja, weil du mir in all den 50 Jahren seit unserer Hochzeit nie einmal gesagt hast, ich liebe dich. Er neigt seine Zeitung runter, schaut seine Frau an und sagt, Schatz, wenn sich was ändert, sage ich dir Bescheid. Wow. Und so geht es uns manchmal, ja? Dass wir sind so voll aufgeladen mit Liebe, aber wir wissen nicht, wie wir diese Liebe rauslassen. Und es gibt einen Eheberater, sein Name ist Gary Chapman. Kleiner Buchempfehlung für alle, die schon verheiratet sind, Single sind oder Eltern sind, die 5 Sprachen der Liebe. Gary Chapman, er sagt in seinem Buch, er hat eine Theorie, dass jeder von uns, die wir hier sind, bist du erzogen und lernst, Chinesisch zu sprechen. Aber du verliebst dich in jemanden, die eine Russin ist. Und sie hat russische Eltern und hat Russisch gelernt. Und du sagst, ich möchte unbedingt diese Frau kennenlernen und jetzt lerne ich Russisch. So verliebt bin ich. Ich auch mal sagen kann, ja, du Blutpia, ich liebe dich, nicht wahr, Russisch, nicht wahr? Und du tust das in der Hitze deiner Liebe, lernst du Russisch. Und irgendwann sagt sie sogar ja und ihr seid verheiratet. Und wenn dann so die Ehe zur Routine wird, dann feiert man mal Weihnachten in Russland oder man feiert chinesisches neues Jahr in China. Und dann am Anfang, um deiner Frau zu gefallen, hast du jedes Wort deiner Eltern noch übersetzt. Ja? Aber jetzt nicht mehr. Ist doch nicht mehr so wichtig. Ne? Und so. Das heißt, der eine spricht Chinesisch der andere spricht Russisch. Und Gary Chapman sagt, dass wir in unserer Kindheit 5 verschiedene Sprachen der Liebe gelernt haben. Die erste ist Unterstützung und Hilfe. Die zweite Lob und Wertschätzung. Die dritte Zärtlichkeit. Die vierte Gemeinschaft und die letzte Geschenke. Wenn du verheiratet bist oder bist hier mit deiner Familie, geh doch mit dem Predigtnotizzettel heute nach Hause und lass dir mal ein Feedback geben. Und schätzt euch mal gegenseitig ein, welche Sprache der Liebe spreche ich? Du kannst jetzt schon mal anticken, welche Sprache der Liebe bei dir die Hauptsprache ist. Wie verstehe ich, dass jemand mir sagt, ich liebe dich? In welcher dieser 5 Sprachen? Hilfe, Wertschätzung, Zärtlichkeit, Gemeinschaft, Geschenke. Und dann lass dich mal spiegeln von deiner Frau oder von deinem Freund. So, und wir, durch den Heiligen Geist, die Liebe ist ausgegossen in unser Herzen, aber wir wissen es manchmal nicht, wie wir es heraussenden sollen. Und meine Aufgabe, meine Herausforderung für dich für das neue Jahr, lerne herauszufinden, was ist deine Sprache der Liebe und dass wir im neuen Jahr diese Liebe fließen lassen von uns, dass wir den anderen Wertschätzung geben. Das ist so wichtig, dass wir vielleicht auch am Ende dieses Gottesdienstes mal hingehen zu unseren Ordnern, zu unseren Tontechnikern. Könnt ihr mal einen großen Applaus für unsere Tontechniker und Kameraleute geben? Den großen. Geht mal hin zu unseren Kinderdienst, zu unseren Teenie-Leitern und sagt, wow, danke. Danke für deinen Dienst. Das kann so viel bewirken. Wertschätzung, Lob, Gemeinschaft, dass wir die Versammlung nicht versäumen. 2 Gründe, warum du Versammlungen nicht versäumst. Jesus tat es. Er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge, Lukas 4. Und weißt du was? Gott könnte sprechen durch meinen Bruder, meine Schwester. Hebräer 10, Vers 25. Deswegen versäumt nicht die Versammlung, sondern erbaut einander in Liebe. Emotionen. Wir hatten letzte Woche jemanden in unserer Gemeinde, bevor ich sie besuchen wollte, war schon jemand von euch dort und hat sie getröstet. Was für eine tolle Gemeinde, wo wir den anderen sehen in seiner Trauer, vielleicht mal umarmen, vielleicht vorher fragen, das ist auch weise, ne? Bevor wir uns umarmen und Trost spenden. Hilfestellung, das brauche ich euch nicht zu sagen, das tut ihr schon. Oder Geschenke, das muss nichts Finanzielles sein. Du kannst deine Zeit verschenken. Du kannst Menschen durch deine Zeit wertschätzen, mit ihnen Zeit verbringen, deine Aufmerksamkeit schenken, Leuten in die Augen schauen und deine ganze Aufmerksamkeit schenken. Das ist heute so schwierig geworden. Wir leben in einer Mediengesellschaft, wo wir dauernd durch Bilder, durch Medien abgelenkt werden. Schenke deine ganze Aufmerksamkeit einem Menschen. Wie großartig ist das? Und ich möchte den 5,13 hinzufügen. Und da heißt es dort, und die Liebe, und zwar die Christusliebe, die Agape-Liebe, sie ist langmütig, sie ist geduldig, sie ist gütig, sie ist freundlich. Langmut, Geduld. Ne? Betet ihr auch so für Geduld, wie ich das tue? Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Ne? Das ist schwierig, ich weiß das. Auch am Arbeitsplatz, in der Familie. Leute zornig auf uns sind. Auf einmal ihren ganzen Zorn über uns. Oft, wenn Leute ihren ganzen Unmut über dir ausgießen, dich kritisieren, dich fertig machen, es geht gar nicht um dich. Merkt ihr das für das nächste Mal, für die nächste Konfrontation? Es geht nicht um dich, sondern vielleicht hat diese Person einfach so viele Probleme in ihrem Leben und du bist die schwächste Stelle, verstehst du? Du bist der Pechvogel, an dem dann diese Person all ihren Frust auslöst. Und nächstes Mal, wenn jemand dich einfach mit seinem Zorn, mit seinem Unmut übergießt, nimm es nicht persönlich. Halte inne, Gebet zuerst und dann frag, hey, Was ist los? Oder wie geht es dir? Ja? Weil Menschen haben so viele Probleme. Menschen sind unter Druck. Das merkst du sicher auch. Und es ist wichtig, dass wir Menschen mit Langmut, mit Demut, mit Geduld begegnen. In der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz. Das ist das unsere Visitenkarte. Und Paulus schreibt diese Worte der Liebe nicht als eine Emotion. Er sagt nicht, sei romantisch. Nein, nein. Er sagt, sei kompetent. Ihr guckt ja keine Nachrichten. Ich sage euch mal, was ich in Nachrichten gesehen habe. Innenfrau-Innenministerin Faeser hat gesagt, es ist so viel Hass, was sie erwartet heute Nacht auf den Straßen. Aber wir haben ja gebetet. Unser Kanzler hat gesagt, wir haben eine Verrohung unserer Gesellschaft. Ja, das ist der Alltag. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und wie toll wäre das, wenn wir in dieses neue Jahr gehen und Liebe nicht verstehen als ein Gefühl, als eine Romantik, sondern als eine Kompetenz. Wie wäre es, wenn wir kompetent wären, in Konflikten Friedensstifter zu sein? Und deswegen drei Tipps, wie wir kompetent werden in Konflikten im kommenden Jahr. Drei Streitregeln. Nummer eins, zuhören. Höre zu. Sei offen. Frag erstmal, wie geht's dir? Was ist los? Warum bist du so aufgebracht? Ich bin halb Brasilianer, ich weiß, wovon ich rede, nicht wahr? Wir geben mal in der Eheberatung geben wir mal den Tipp, mach die Stiftregel. Ne? Ein Stift bei einem Ehepaar, der den Stift hat, der darf reden, der andere muss schweigen. Ne? Aber streite nie mit einem Brasilianer in der Ehe. Die haben immer noch einen Stift in der Tasche, noch extra, weißt du? Nicht wahr? Die reden einfach dazwischen. Ne? Hör zu! Schweige! Hör zu! Schau mal das Gesicht deines Nachbarn an. Ist immer aufgefallen, dass dein Nachbar viermal so viel rezeptive Organe hat als ein sendendes Organ. Das ist schon das E-Seminar, das Gesicht deines Nachbarn ist schon das E-Seminar in seiner Quintessenz. Ne? Viermal so viel zu sehen, zu hören, bevor du redest. Nummer zwei, sende ich Botschaften mit einer Emotion. Ne? Das heißt, wir lernen, Konflikte zu bestehen in Liebe. Und zwar in praktischer Liebe. Sag nicht, du bist immer ungerecht. Gesagt hast oder getan hast. Merke, wenn du mit einem Deutschen streitest, immer noch die Uhrzeit dabei. Ja? Dass du am letzten Freitag um 14.53 Uhr mir gesagt hast oder getan hast, das habe ich als ungerecht empfunden. Und mach noch eine Emotion dazu. Es hat mich sehr verletzt. Wenn du eine Ich-Botschaft sendest, statt eine Du-Botschaft, du bist immer ungerecht, dann vermeidest du, dass dein Gegner, dein Gesprächspartner sich in seinen Schützengrab vergräbt und sagt, ich war nicht immer ungerecht, am Dienstag war ich nicht ungerecht, am Mittwoch nicht und am Donnerstag auch nicht. Ja, dann hast du ihn direkt in der Defensive. Wenn du aber in den Ich-Botschaft sendest, dann gibst du dir, dass es dich verletzt hat. Ich habe das, lass mich nochmal anders sagen. Und das dritte ist, das ist die Regel, ich denke das Beste von dir. Ich denke das Beste von dir und erklär's mir doch nochmal. Ja? Da habe ich übrigens in der Ehevorbereitung gelernt von einem Pärchen, die ich später getraut habe. Und weißt du, er hasst Shopping. Ja? Und sie liebt Shopping. In Belgien. Und weil er sie so sehr liebt, ist er mit ihr nach Belgien gefahren zum Shoppen. Und mitten auf der Straße in Belgien fängt sie mit ihm an zu streiten. Nur eine Lappalie, die wussten gar nicht mehr worüber. So Kleinigkeit. Und er ist so verletzt, weil er hasst Shopping und sie streitet noch mit ihm und stellt sich 2 Meter von ihr weg. Und sie ist so wütend, dass er sie mitten in Belgien da 2 Meter stehen lässt, nimmt sich ein Taxi, fährt zum Bahnhof, fährt mit dem Zug nach Hause. Über alles liebst. Und du glaubst, du willst alles nur das Beste von mir. Aber was du da am Freitag um 13.55 Uhr gesagt hast oder getan hast, dass du dich 2 Meter weggestellt hast, das habe ich nicht verstanden. Erklär's mir nochmal. Und dann hat er gesagt, ach weißt du, ich mag kein Shopping. Ja, weiß ich. Ich habe mich so geopfert und dich noch nach Belgien gefahren. Und dann hast du wegen irgendeiner Kleinigkeit mit mir gestritten. das hat mich so verletzt. Ich dachte, du wolltest nicht mehr in meiner Gegenwart sein. Also habe ich dich entlastet. Ne?
Männerlogik. Ne?
Männer. Wollte ich dich entlasten mit meiner Gegenwart, habe mich 2 Meter entfernt. Männerlogik. Das können nur Männer verstehen. Ne? Und dann war die Sache geklärt. Und ich wünsche uns allen, alles, was wir tun, auch Konflikte, und die Konflikte werden kommen, dass wir konfliktkompetent werden.